Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 10. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es war ein harter Tag für die FDP gestern Sonntag, vor allem im Kanton Solothurn. Ein Kanton, wo die FDP, das ist wirklich nicht übertrieben, seit 1830 eigentlich politisch bestimmt hat. Das waren die alten Liberalen dann. Also nach 195 Jahren ist die FDP nicht mehr die stärkste Partei. Dominik, was sind die Einzelheiten?
Ja, man kann es auch als Normalisierung anschauen, oder? Also, es ist halt so, dass die SVP überall stärkste Partei geworden ist, in der Zentralschweiz, im Aargau, in x anderen Kantonen in der Deutschschweiz, jetzt auch in Solothurn. Das ist schon noch verrückt. Man hat deutlich verloren, 2 Sitze hat man verloren. Die SVP hat 4 dazu gewonnen. Das hat, glaube ich, nicht einmal in Solothurn hat man das irgendwie erwartet. Und wenn man so ein bisschen in den Wählerprozent schaut, die SVP bei 25%, die FDP bei 20,5%, SP bei 18,8%, Mitte bei 17,7%, die Grünen bei 10,2% und dann gibt es noch Grünliberale, 5,2%. Aber es ist schon klar, oder? Also die FDP hat 2,2% verloren. Warum?
Genau, jetzt gehen wir mal in die Ursachenforschung und da würde ich jetzt sagen, das Erste ist einfach einmal, die FDP tut sich viel zu wenig abgrenzen von dem linksliberalen Mainstream. Und man hat das gesehen, also vor ein paar Wochen war ja die Abstimmung zum Energiegesetz. Jetzt heisst es natürlich, ja, das Energiegesetz war überhaupt nichts Schlimmes gewesen und so weiter. Aber es ist halt wieder so ein grünes Anliegen gewesen. Es ist wieder um Paris gegangen. Und das ist nicht populär. Und wenn die SVP immer praktisch als einzig bürgerliche Kraft die Oppositionsrolle kann spielen, dann hilft das der SVP. Alle, die nicht zufrieden sind mit dem Status quo, kommen jetzt zu der SVP. Und gerade der FDP sollte sich sagen, jetzt sind 20 Jahre lang haben wir eine Politik gehabt in der Schweiz, nicht so extrem wie im Ausland, aber auch, wo immer die Linksliberalen eigentlich vorgegeben haben, wie man es macht, wie man Probleme löst. Es sind alles ihre Rezepte. Energiepolitik ist immer noch ein Rezept von den Grünen, wo wir die ganze Zeit immer noch weitertragen. Anstatt dass die Bürgerlichen mal würden sagen, nein, wir bringen jetzt eine andere Klimapolitik, eine gescheitere Klimapolitik und die setzen wir durch, genau mit unseren bürgerlichen Mehrheiten. Man ist überall, Migration ist auch so ein Thema, überall, müssen wir mal ganz gut überlegen, es sind immer linke Rezepte, wo man nachher mehrheitsfähig gemacht hat, weil die bürgerliche Mitte gefunden hat, ja, okay, kann schon nicht anders sein, aber es gibt wirklich ganz wenig grosse Projektreformen in den letzten 20 Jahren, wo man kann sagen, die sind richtig bürgerlich geprägt gewesen.
Das schon gar nicht in Solothurn. Ich meine, wir können noch ein auf Personen gehen. Wer sind die Aushängeschilder von der FDP Solothurn? Lange, jahrzehntelang der Kurt Fluri, Stadtpräsident von Solothurn. Er hat auch in Bern als Nationalrat glänzt mit Anliegen für Landschaftsschutz, für erneuerbare Energien. Zwischendurch durchaus auch wieder bürgerliche Reflex. Es ist immer lustig, man hat gar nicht recht gewusst, wenn die aufpoppen. Und ich kann mich nur ein Gespräch an ihn erinnern, das er mir betont hat, ja, also er wäre halt nicht gewählt worden als Stadtpräsident. Ich glaube, 5 Mal ist er gewählt worden. Wäre er nicht so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat. Weißt du, ich glaube, er hat gesagt, ausgreifen auf die linke Seite. Oder das sagt man ja dann, wenn man dort ist. Dann ein anderes Beispiel ist natürlich mein Lieblings-Euro-EU-Turbo, muss man sagen. Der Simon Michel, neuer Nationalrat. Das versteht man auch in Solothurn nicht. Warum, dass man die dynamische Rechtsübernahme und der Gerichtshof von der EU so toll muss finden und so bejubeln. Das versteht auch in Solothurn.
Und ja, vor allem muss man ja sehen, es gibt nicht einmal bei den Linken, jetzt mal abgesehen vom Erik Nussbaum, gibt es nicht einmal bei den Linken jemanden, der so Euro-Turbo ist wie der Simon, genau. Michel. Das ist das Problem. Und ich meine, Christa Markwalder hat jetzt die FDP 20 Jahre lang ruiniert. Mit ihrem viel zu europhilen Kurs allein. Alle in der Fraktion haben das eigentlich nicht so gesehen. Aber die FDP in einem falschen Verständnis von Liberalismus hat gesagt, ja, das können wir uns auch noch leisten. Dabei hat das die Partei wahnsinnig geschafft. Und kaum ist Christa Wagwalder zurückgetreten, kommt Simon Michel und macht wieder den gleichen Fehler. Und wie gesagt, ich meine, er ist in den Medien völlig überdurchschnittlich vertreten. Warum? Weil die Medien immer noch europhil sind. Zum grössten Teil sind die Journalisten europhil. Und wenn einer nur ein europhiles Fürzli von sich gibt, dann ist das sofort eine riesige Geschichte in den Medien. Oh, wichtiger National. Oh. Kritik ist jetzt in Solothurn, dass die Partei von Simon Michel eine brutale Niederlage bekommen hat. Und auch Simon Michel gehört zu den Ursachen von dieser Niederlage. Aber ich würde es noch eben von den Personen, Kurt Fluri, der ist 28 Jahre lang Stadtpräsident von Solothurn. Jetzt muss ich sagen, ich habe Verständnis, wenn man sagt, als Stadtpräsident, ich muss für alle Solothurner sein, muss ein bisschen breit werden und so weiter.
Exekutive.
Völlig okay. Aber dann solltest du nicht so Nationalrat sein. Dann hör doch auf mit dem Nationalrat. Mhm. Mach das nicht, weil du machst deine Partei kaputt. Und das ganze grosse Bild ist das noch einmal. Wir sind in einer neuen Epoche. Wir sehen es überall. Wir sehen es in Europa, wir sehen es in Amerika. Wir sehen es überall, dass die Konservativen sehr, sehr viele Punkte haben, wo einfach, ich habe es vorher gesagt, die Linksliberalen haben jetzt 20 Jahre lang können machen, was sie wollen, mehr oder weniger. Und viele Sachen, die sie gemacht haben nicht funktioniert. Sind nicht gut. Migration, Energiepolitik, Euro, die ganze EU-Einigung funktioniert nicht. Ukraine auch unglücklich agiert. Die Leute haben das Gefühl, wir brauchen einen Politikwechsel. Und wenn die FDP nicht für das steht, sondern die SVP eigentlich die einzige Partei ist auf der bürgerlichen Seite, wo man das Gefühl hat, wenn ich nicht zufrieden bin mit der Migrationspolitik, wenn ich nicht zufrieden bin mit dieser Steuerpolitik, wenn ich nicht zufrieden bin mit dem unablässigen Wachstum von dem Staat, wenn ich nicht zufrieden bin mit den Regulierungen, die zunehmen wie wahnsinnig, dann muss ich Kopfendeckel eigentlich SVP wählen. Und das darf nicht sein. Die FDP muss sich profilieren, genauso als eine Oppositionspartei gegen den linksliberalen Schwachsinn, der überall dominant ist.
Ja, und gegen die Verwaltung. Und ich meine, der Thierry Burkhardt probiert das. Es ist natürlich so, in der Schweiz sind traditionell Parteipräsidenten eher schwach, oder? Darum will es ja niemand werden. Es ist schwierig, dann das durchzusetzen. Auch gegen eine Fraktion, die bestimmt ist, wesentlich auch noch durch Romans, die dann nochmal, also das ist ja Solothurn noch heilig dagegen, oder? Aber macht alles sehr schwierig. Aber es ist schon auch, das müssen wir schon noch erwähnen, es ist eigentlich auch abgestraft worden, Leute, die den langsamen Kurswechsel von Thierry Burkhardt nicht mitmachen, oder?
Absolut, ich würde sagen, Thierry Burkhardt ist wahrscheinlich einer der stärksten Präsidenten, den die FDP hatte in den letzten Jahren. Und man merkt es ja, dass er in eine andere Richtung will. Und das merkt man auch beim Jonas Breuer. Ich finde, der Generalsekretär im Hintergrund, der wirkt auf jeden Fall. Man merkt es an der Pressemitteilung von der FDP. Es kommt gut. Es kommt gut. National ist die FDP auf der richtigen Schiene. Aber Solothurn ist halt das Abstellgleis. Dort haben sie es noch nicht gecheckt. Und hoffentlich checken sie es jetzt. Wechseln die Leute aus. Wählen andere Nationalräte zum Beispiel, das sind nicht die richtigen Leute. Und sonst, wenn es so weitergeht, ist am Schluss überall die SVP eben mit Abstand die stärkste bürgerliche Kraft für alle, die sagen, die Politik, die die Linksliberalen uns immer unterjubeln, ist nicht eine bürgerliche Politik. Mhm. Das ist es ja. Und sehr viele in der bürgerlichen Mitte haben sich meiner Meinung nach immer wieder täuschen lassen, haben gemeint, ja, das ist doch der Kompromiss und so weiter, und haben nicht gemerkt, dass man im Grundsätzlichen linke Rezepte gebracht hat für Probleme, die die Leute beschäftigen. Und die linken Rezepte haben nicht funktioniert. Und jetzt sind die Leute hässig. Die Leute wollen eine andere Politik.
Es gibt da draussen in den sozialen Medien, habe ich es gelesen, Leute, die sagen, ja, der Markus Somm und der Dominik Feusi meinen einfach, die FDP soll das Anhängsel von der SVP werden. Und das stimmt eigentlich nicht. Sondern man kann einfach der Platz ist nämlich genug gross. Weil faktisch ist die FDP richtig in die Mitte gerutscht. Und die SVP ist wirklich rechts. Dort zwischendrin gibt es einen riesigen Platz, sowohl für Personen wie auch für Inhalte, die eigen sind. Und nach Fall zu Fall tut man mit der SVP zusammenarbeiten. Aber deswegen ist man noch lange nicht das Anhängsel, oder?
Und jetzt spielt ja gar keine Rolle. Das ist ja das auch so ein linkes Narrativ, Anhängsel. Mir ist es eigentlich egal, was die sagen, ob ich Anhängsel bin oder nicht. Ich will meine Politik durchsetzen. Und als Freisinniger würde ich einfach immer sagen, ich will meine Politik durchsetzen. Ist mir doch scheißegal, was ein Linke darüber sagt, bin ich jetzt Anhängsel oder nicht? Sind denn die Grünen das Anhängsel von der SP? Das stört doch die Grünen gar nicht. Die brüllen nicht die ganze Zeit um.
95%
ja? Und die brüllen nicht den ganzen Tag und sagen, das ist doch völlig egal, ist doch völlig irrelevant. Wir wollen gewisse Politiken durchsetzen. Im Einzelnen kann das durchaus bedeuten, und da bin ich schwer dafür, die FDP sollte die SVP überholen, und zwar rechts überholen. Alles, was Fiskalpolitik betrifft, könnte die FDP viel mehr Gas geben. Dann bei der Bürokratie viel mehr Gas geben. Die FDP vertritt eine Klientel, die weniger vom Staat lebt, als zum Beispiel eine SVP. Sie wäre viel, viel freier. Es gibt so viele Bereiche, wo die FDP mit gutem Gewissen könnte rechts von der SVP stehen. Und das wäre auch gut. Das würde auch die SVP teilweise unter Druck setzen. Ja. Aber immer so birrenweich sein und immer sagen, ja, oh, was die SVP sagt, das kann ja nicht stimmen. Dann haben wir wieder das Problem, dass der Tagesanzeiger unser Leitblatt schreibt, wir sagen das Anhängsel. Ja, fuck you, ist doch gleich. Ist doch gleich. Was der Tagi schreibt, heisst immer, ihr müsst das Gegenteil machen und dann sind wir genau richtig.
Ja.
Gehen wir zu einem anderen Thema.
Bundesratswahl.
Bundesratswahlen natürlich ein Riesenthema, weil erstens, das, ja, man kann schon sagen, es ist eigentlich sehr unkontrovers. Oder? Man muss eigentlich sagen, das sind jetzt zwei Kandidaten. Die sehen nicht nur ähnlich aus, sondern sie sind auch vom Profil her schon wahrscheinlich nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Ich meine, Zug, Martin Pfister, Gesundheitsdirektor im bürgerlichsten Kanton von der Schweiz, da machst du nicht eine linksextreme Gesundheitspolitik, da wirst du auch nicht Regierungsrat. Also Martin Pfister kann man wählen, man kann den Markus Ritter wählen. Es ist ein bisschen Hans wie Heiri, letztlich. Ich würde jetzt sagen, das Temperament beim Ritter ist ein bisschen stärker, oder? Der will ein bisschen mehr eingreifen und der Pfister ist vielleicht vorsichtiger. Aber das politische Profil ist nicht wahnsinnig unterschiedlich und deshalb muss man jetzt mal wieder einfach über die Linke reden. Die Linke, die stehen am Mittwoch wieder vor einer der grössten Niederlagen in den letzten paar Monaten. Weil, was ist passiert? Es passiert, dass wir von einer Viola Amherd gehen wir zum Markus Ritter oder zum Martin Pfister. Das ist ein totaler Rechtsruck von der Mitte-Vertretung im Bundesrat. Und von dem her schon sehr positiv.
Ja, natürlich. Das kommt eigentlich schon mal gut. Und dann, ich höre viel im Bundeshaus, es ist eine Stilfrage oder so, oder? Das finde ich nicht. Nein, am Schluss geht es wirklich auch um Macht. Also, dünnt euch gut überlegen, wer ihr dort wählt. Links ist man zunehmend verzweifelt, weil man genau natürlich weiss, so jemand wie Viola Amherd hat es in der Mitte oder auch schon in der CVP nie gegeben. Hat es wirklich nicht einmal.
Das hört im Artikel 1891, genau. Oder? Seit dem Josef Zemp, muss man mal sagen, Viola Amherd war die linkste CVP-Bundesrätin je.
Nicht einmal der Joseph Theiss war so links. Also ja, wirklich, ja, nein, ja. Das ist, glaube ich, der zweitlinkste, wenn ich ja, das so ein bisschen überblicke. Ich
habe Ökonomie gehabt, das macht schon mal ein bisschen bürgerlicher. Nein, das ist bisschen. Wirklich wahr, es ist wahr. Und deshalb ist für die Linken, und das, von dem können sie jetzt sehr gut ablenken, weil die Medien so nett sind mitten. Also meine, die Hälfte von der Macht von der Linken ist nur die Medien. Weil die Journalisten sind die ganze Zeit schonend, nicht eklige Fragen stellen und so weiter. Die sind in einer total verschissenen Situation. Sie haben wirklich die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Das ist wirklich für beide Kandidaten gilt. Das sind Bürgerliche. Fertig.
Gut, und Skylla und Charybdis, das sind ja die zwei Meermonster gewesen in der Meerenge von Messina, wenn ich es richtig im Kopf habe. Odysseus. Genau, beim Odysseus. Aber sie probieren jetzt dem auszuweichen. Und ich habe wirklich gehört, es gibt ein neues Gerücht, nämlich, dass man gleich den Christoph Darbele wählt. Und das macht, wenn jetzt das dir ein bisschen überlegst, das macht irgendwo durch Sinn. Aber der Christoph Darbele im zweiten Wahlgang, aber es hat ja gar keinen zweiten Wahlgang gegeben, Wallis. Er ist jetzt Staatsrat geworden. Er ist aber wirklich eigentlich abgesumpft gegen eine neue aufsteigende Oberwalliser, Franziska Biener. Er hat er verloren, deutlich. Das ist eine ziemliche Ohrfeige. Und eigentlich weiss man ja, er würde ja gern zurück auf Bern. Und alles macht irgendwo durch Sinn. Auch für links macht es Sinn. Weil ich glaube, der Christoph Darbele, der, wenn er Bundesrat wäre, der hätte die Linke besser im Griff als die zwei, die jetzt zur Diskussion stehen.
Absolut. Also eben, wir lancieren jetzt den jüngsten Keimplan. Den jüngsten Keimplan. Und das ist der Christoph Darbele. Aus linker Sicht hast du völlig recht. Der ist zuverlässig. In dem Sinn, aus Sicht von der Linken, hat immerhin geholfen, die Abwahl zu organisieren von Christoph Blocher, das ist ein absolutes Gesellenstück gewesen. Für jeden Linken ist das Weihnachten gewesen. Das ist noch die grosse, alte Zeit gewesen, wo man noch in der Linken so zwei super begabte Strategen gehabt hat, wie der Christian Löwra und Alain Berset, wo das nämlich organisiert hat. Jetzt haben wir Matthias Meyer und Cedric Wermuth, die das nicht so gut können. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, Dabele aus linker Sicht, ich würde ihn bringen. Und es ist durchaus möglich, in der Mitte wird es noch ein paar geben, die ihn da aber auch noch gut findet. Eben genau alle die, die jetzt finden, die Kandidaten sind einfach sehr bürgerlich. Und die können ja fast, die sind ja gar nicht anschlussfähig auf links. Also Christoph Dablé ist der Keimfavorit für alle, die ein bisschen unzufrieden sind mit dieser Auswahl. Und man muss wissen, wenn die ganzen Linken zustimmen, wie viele sind es? 85, hast du gesagt? Oder wie viele sind es? Das ist schon recht viel.
88 im Ganzen.
Und es ist wie immer das Gleiche, wenn im ersten Wahlgang ein Dablé 80 Stimmen macht und der Ritter macht auch 80, dann ist sehr offen. Dann ist sehr offen, was läuft.
Dann ist alles offen. Morgen sind Hearings bei Grünen und bei der SP. Ich habe einfach gehört, die Diskussion hat sich längstens verselbstständigt. Also das ist noch so rituell, tut man das durchführen, aber bei Links und bei Grünen, dort wird jetzt geredet. Es gibt, ich habe es im Briefing letzten Freitag geschrieben, es gibt die, die sagen, so ein bisschen Rache gelöscht. Der Ritter muss weg, weil der hat uns x gute Anliegen, Biodiversitätsinitiativen, ich glaube noch Pestizidinitiativen, alles hat der weg da. Und dann gibt es die Taktiker, die sagen, ihr werdet den Ritter nie so einfach los, wie wenn ihr in den Bundesrat wählt.
Das ist sicher so. Und zweitens weiss jeder auch, dass mein Bundesrat als ehemaliger, soll ich sagen, Bauernverbandspräsident nicht sehr viel kann machen für die Bauern. Das ist ja immer ein bisschen so. Der Bundesrat hat ein erstes Problem. Ich meine, es ist ein bisschen da, wo der Rösti jetzt ein bisschen erfahrt bei der Autobranche. Er kann eben nicht so viel machen für die Autobranche, wie er früher nachher können machen als Nationalrat. Also die Befürchtung, wo gewisse Leute äußern, ja, der Markus Ritter tut die Landwirtschaft mit 20 Milliarden Subventionen machen oder den Sozialstaat den wir auflösen zugunsten von der Landwirtschaft. Halte ich für übertrieben. Er wird nicht sehr viel machen für die Landwirtschaft, sondern er wird das VBS übernehmen. Und ich bin absolut überzeugt, dass keiner heute, der das VBS übernimmt, ob Pfister, Dablé oder Ritter, kann sich es leisten, nach zwei Jahren aufzuhören und zu wechseln. Es geht nicht, weil das VBS ist dringend und es ist auch prestigereich, muss man jetzt auch noch sagen. Es ist natürlich jetzt eine ganz andere Musik. Jetzt alle die Erwachsenen, alle die Talentierten, alle die ehrgeizigen Leute auch in Europa wollen jetzt wieder Verteidigung machen. Werden wir jetzt auch sehen, wer denn nachher Verteidigungsminister zum Beispiel wird in Deutschland. Wahrscheinlich ist es wieder der Pistorius. Die Erwachsenen kommen zurück in die Verteidigung. Die Ola Amherd.
Das ist Gott auf
die
Brieg.
Die Art von Bundesrätinnen, Ursula von der Leyen, ist auch so eine gewesen, die mit Militär nicht viel anfangen können. Das ist vorbei.
Ja, jetzt müssen wir noch über das interessante Interview reden mit dem Thomas Bohrer, früheriger Botschafter, jetzt Lobbyist. Im Blick, das ist wirklich interessant. Er sagt, hey, tönt doch euch, wenn es um den Donald Trump geht, nicht von den Emotionen leiten und auch nicht von dem, was er irgendwie sagt jeden Tag, sondern schaut, was er wirklich macht, probiert ihn zu lesen, probiert die Schweizer Interessen zu vertreten. Da merkst du schon, das ist der alte Lobbyist, das ist der alte Interessenvertreter, der dafür kommt. Aber der Höhepunkt ist meiner Ansicht nach, wo er auf die EU angesprochen wird und dann sagt er relativ sack, ja, ich meine, ihr müsst euch gar nicht so über den Trump aufreden. Auch die EU, die macht genauso Machtpolitik, wie es der Trump macht, oder? Also bei der Personenfreizügigkeit, das ist für sie eine heilige Kuh und man beharrt stur auf ihren Prinzipien. Und ich meine, die Schweiz soll auch ein bisschen auf ihren Prinzipien beharren.
Ja, und ich meine, es ist völlig richtig, auch zu Horizon. Das ist ja völlig widerrechtlich, was die EU uns angetan hat. Oder einfach gesagt, der Vertrag gilt jetzt nicht mehr. Sie haben den unterschrieben. Völlig nicht rechtsstaatlich. Die EU ist uns gegenüber absolut wie ein Muni auftreten. Die ganze Zeit gibt uns immer zu spüren, wir sind viel, viel kleiner. Deshalb muss ich sagen, es freut mich, dass die selber jetzt mal erfahren, wie das ist. Der Trump hat nicht einmal die Aussenbeauftragte von der EU. Also Marco Rubio hat nicht einmal die Aussenbeauftragte empfangen.
Warum?
Ja, die kommt aus Estland. Ist Estland wichtig? Entschuldigung. Es ist wieder eine Zeit, wo die Erwachsenen wieder übernehmen. Und wenn die Erwachsenen übernehmen, heisst zum Beispiel auch, dass Grossmächte, das ist eine andere Währung als Luxemburg, Liechtenstein und die Schweiz. Und alle die Vorstellungen, dass man auch die EU mit ihren 27 Zwergli kann groß verhandeln mit den Russen oder mit den Chinesen. Es ist nicht so. Die Welt ist nicht so. Die Welt ist so. Es gibt grosse und kleine. Und zu den Kleinen gehören jetzt halt, und das stört die natürlich, Frankreich, Deutschland und England auch ein bisschen. Sind immer noch Mittelmächte, aber sie sind nicht die Grossen. Und das ist ja die grosse Kränkung, die die Europäer jetzt erleben. Aber da muss ich einfach sagen, ja, hätte da vielleicht den Ersten Weltkrieg nicht sollen auslösen, ihr lieben Deutschen und Franzosen und Russen, dann wäre da jetzt auch ein in einer anderen Situation. Nein, die Schweiz als kleiner Staat weiss ganz genau, die Grossen, die können recht rücksichtslos sein. Die Amerikaner sind rücksichtslos zu uns gegenüber, wo es ums Bankgeheimnis gegangen ist, die UBS unter Druck gesetzt und so weiter. Alles nicht gut gewesen. Bei den nachrichtenlosen Vermögen eigentlich auch nicht ganz gut gewesen. Notabene immer demokratische Regierungen. Deshalb ist für uns, wenn jetzt die Republikaner am Drücken sind, meistens ein bisschen besser. Aber eben, wie du es richtig sagst, die EU oder wie der Thomas Bohr, die EU ist uns gegenüber heiß, brutal. Oder meine die Deutschen, wir haben immer noch in Kloten ein Regime, das nicht gut ist. Wegen Waldshut müssen wir praktisch die ganze Region Zürich überfliegen lassen, damit Waldshut schlafen kann. Das ist doch eine Zumutung. Da fühlen sich die überhaupt nicht unter Druck. Oder die Franzosen, wie die uns behandeln. Ich meine, der Bundespräsident wird plötzlich ausgeladen, weil wir nicht das Flugzeug kauft haben bei ihnen. Hey, wo sind wir da eigentlich? Das ist die normale Welt. Jetzt ist die Mickey-Maus-Welt weg von der Viola Amherz und der Ursula von der Leyen und von der Matthäa Meyers und allen von diesen Leuten, die das Gefühl haben, es ist ein Kindergarten, die Welt ist es nicht.
Du hast jetzt extra 3 Frauen erwähnt, natürlich.
Selbstverständlich, oder? Selbstverständlich. Weil das sind jetzt einfach die Frauen, die mir gerade eingefallen sind. Könnte der Mann nicht werden. Der Joseph Deiss ist in dieser Beziehung auch naiv gewesen.
Der Christoph Darbele.
Ja, natürlich. Nein, der Christoph Darbele sehen wir nicht. Der wird ja jetzt Bundesrat. Dann können wir dann schauen, wie er das macht. Nein, ich finde jetzt im Fall nicht einmal. Als Darbele würde ich jetzt nicht zu den Idealisten zählen. Nein, bringen wir halt ein paar Männer. Der Kurt Fluri haben wir vorher erwähnt. Das ist genau das Gleiche.
Das sind wir mich.
Das sind alle die Leute, das sind Träumer. Das sind Träumer, die das Gefühl haben, nur weil sie sagen, die Welt sollte anders sein, sagt die Welt, ja, Herr Michel, wir werden jetzt anders, die Welt wird jetzt sofort anders.
Gut, und als Schweiz, oder wirklich, wenn du sagst, es ist die Zeit der Erwachsenen, wir müssen unsere Interessen so vertreten, wir müssen zum Beispiel mit den USA halt einfach Lobbying machen. Wir müssen den USA, Trump, seinem Umfeld erzählen, wie die Schweiz zum Beispiel in den USA investiert, wie wichtig wir sind, dass wir nicht in der EU sind. Das ist ein Trumpf für den Herrn Trump. Aber das muss man spielen. Und mein Problem ist ein bisschen, dass ich Befürchtung habe, dass die das machen sollten, es ist nicht so, dass ich alle EMEDA kenne, überhaupt nicht. Aber meine Befürchtung ist, dass die nicht in der Lage, nicht willens sind, genau die Karten zu spielen, die von schweizerischen Interessen genau das Richtige wären.
Genau, 2 Sachen. Erstens, heute auch ein gutes Interview oder besser ein Porträt von einem Journalist, wo ich sonst nicht immer so glücklich bin, das ist Tobias Gaffaffer. Heute hat er einen guten Text geschrieben, ein Porträt über unsere Seco-Chefin Budliger.
Ja.
Und die ist gut. Und was die sagt über Amerika, was sie sagt, wie wir unsere Interessen können, wahren gegenüber Amerika, alles richtig, genau richtig. Das ist die Frau, die das Freihandelsabkommen mit Indien erreicht hat, mit sehr gutem Verhandeln. Das ist eine absolute bodenständige, down-to-earth-Person. Ich bin absolut zuversichtlich, dass die es gut kann mit den Amerikanern. Die wird in Amerika einiges erreichen mit ihrem Stil, mit ihrem No-Bullshit-Stil. Ja, ja, aber SEDA hat ja nichts zu sagen. Das ist gut bei den Freihandelsabkommen. Ja. Oder? Da hat SEDA nichts zu sagen. Aber dann noch ein zweiter Vorschlag. Wir haben einen fantastischen Botschafter in Tel Aviv. Tel Aviv. Eigentlich müsste er auf Jerusalem, aus meiner Sicht, aber er ist in Tel Aviv. Der wäre auch gut, der ist lang, der Geissbühler heisst er, der ist lang in Amerika gewesen, kennt Amerika gut. Schickt den jetzt sofort nach Washington, der wäre sehr gut.
Ja, wir gehen noch weiter, noch ein Thema müssen wir noch unbedingt abhandeln.
Ja, die Österreicher, die armen Sicher, sie verlieren ja nur noch, zuerst haben sie den Ersten Weltkrieg verloren und jetzt verlieren sie noch die ganze Zeit Skirennen, jetzt ist es zu viel. Jetzt ist es zu viel und jetzt, Dominik, was wollen sie machen, damit die absolute Pechsträhne am Berg aufhört?
Das ist ja verrückt. Weißt, vor 14 sogenannten Speedrennen, also Super-G und Abfahrt, hat die Schweiz 9 gewonnen. Das kann so nicht weitergehen. Und der Hannes Trinkel, ein ehemaliger schneller Fahrer von den Österreichern, der schlägt jetzt vor, dass man, weißt, wie im Formel 1, wo ja auch alles vorgeschrieben ist, der Motor und irgendwie die Aerodynamik und weiss ich was, dass jetzt alle die gleichen Anzüge haben. Und es müssen Anzüge sein, wo weniger schnell sind. Also man kann dann rund 5 Stundenkilometer weniger Tempo haben und argumentieren tut man wie immer natürlich mit der Sicherheit. Also dann sind einfach die Sicherheit grösser. Die Österreicher wollen also sogenannte Bremsanzüge und die Schweizer sagen, nein, natürlich nicht. Es gibt einen Wettbewerb und wer der Schnellste ist, ist der Schnellste. Das heisst Speedrennen und nicht Bremsrennen.
Genau, also es ist im Prinzip Sozialismus jetzt auf der Skipiste.
Genau, alle.
Ja, alle müssen gleich sein und es ist immer das Gleiche. Die Guten sind das Problem und nicht die Schlechten sind das Problem, sondern die Guten sind das Problem. Und die Guten muss man behindern daran, dass sie gut sind. Aber ich würde auch vorschlagen, in Österreich haben ja wahnsinnig schöne Trachten. Kommt doch mit den Lederhosen. Das ist der TikTok. Das ist ein Bremsanzug. Das ist dann ein Bremsanzug. Fahrt doch mit dem. Und dann kann bei uns, wir haben ja auch Botschafter, die Jürgen Lauber, die ganze Zeit mit der Tracht rumsäckelt, um zu zeigen, wie er ein wahnsinniger Indigenen ist. Der kann dann auch mal ein Skirennen bestreiten. Nein, ich finde Tracht, fände ich jetzt noch gut. Ja. Das wäre eigentlich die richtige Lösung. Gut, das war es von Bern einfach am 10. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, auf nebelspalter.ch, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren, das würde uns freuen. Das ist die beste Art, die Art von Journalismus zu unterstützen. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Jetzt noch ein wichtiger Hinweis, morgen ist natürlich auch ein wichtiger Tag, weil das ist immer so die Nacht vor den Bundesratswahlen. Hoffen ja alle Journalisten, dass noch irgendetwas passiert, genau. Dass der Darbele plötzlich auftaucht.
In Bellevue
und mehr warum, oder dass Wittmann Schlumpf plötzlich wieder gewählt wird, nein, keine Ahnung. Wir hoffen ja immer darauf, ob es jetzt etwas passiert, keine Ahnung, aber wir werden zuerst ein normales Bern einfach machen morgen, aber dann gibt es noch das Bern einfach live oder mehr oder weniger live aus der Bellevue Bar, wo man dann mit den Leuten redet, die da eben die Geheimpläne müssen ausführen müssen, wo wir ihnen erzählt haben, was sie sollten machen. Genau. Gut, das ist es, danke vielmals, bis morgen, gleiche Zeit, der Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch